Habt ihr schon mal im Kino gesessen? Ja. Und am Ende des Filmes stehen die Menschen, die den Film geschaut haben, auf und geben Standing Ovation, also klatschen. Ich habe das 2004 in Neustadt erlebt. Ich habe es vorher nicht erlebt und hinterher auch nicht wieder. Bei einem Film, wo nicht der Regisseur oder der Hauptdarsteller anwesend waren, sondern einfach nur, weil die Leute von dem Film so angesprochen waren. Ich habe gestern bei Wikipedia geguckt, etwas zu diesem Film, und da stand dann eine Kritik, so von wegen völlig überzeichnet und geht am Thema vorbei und was weiß ich. Also es gab auch drei gute Kritiken, aber wo ich gedacht habe, hast du den Film gesehen? Also, es war ein besonderer Film, denn der heißt Wie im Himmel. Eine kleine Zeile aus dem Vater Unser. Daniel Dareusch ist ein international erfolgreicher Dirigent aus Schweden. In kurzen Rückblenden zeigt der Film zunächst die prägende Situation eines Heranwachsenden. Der Junge wächst ohne Vater in einem Dorf in Nordschweden auf. Und während seiner Schulzeit wird er von seinen Mitschülern gehänselt, gemobbt, geschlagen. Später kommt sein außergewöhnliches musikalisches Talent als Geigenvirtuose zum Vorschein. Im Alter von 8 Jahren zieht er mit seiner Mutter in die Stadt, wo er von einem Musikagenten unter die Fittiche genommen wird. Als Jugendlicher muss er mit ansehen, wie seine Mutter infolge eines Autounfalls stirbt, gerade als er an einem internationalen Jugendmusikwettbewerb teilnehmen will. Und schließlich wird er gezeigt als Mit-40er, als gefeierter Stardirigent, Daniel Dareusch gefeiert. Doch der Stress im Beruf führt dazu, dass er während eines Konzerts einen Herzinfarkt erleidet. Er legt seine Arbeit nieder und zieht sich zurück in das Dorf seiner Kindheit. Er kauft die ehemalige Dorfschule und zieht dort ein. Da Daniel Dareusch sein Künstlername ist, erkennt ihn im Dorf zunächst niemand wieder. Daniel träumt von einer Musik, die die Herzen der Menschen, der ganz normalen Menschen, in dem Dorf öffnet und verbindet. Der engherzige Dorfpfarrer besucht ihn und fragt ihn, was er denn im Dorf will. Und Dareusch antwortet nur mit einem Satz: Ich bin gekommen, um zu hören. Ich bin gekommen, um zu hören. Ich war einer von denen, die aufgestanden sind und Beifall geklatscht haben. Der Film endet einigermaßen tragisch. In manchen, als ich darüber nachgedacht habe über den Film, dachte ich, in manchen Szenen wird fast die Leidensgeschichte Jesu nachgestellt. Ein sehr empfehlenswerter Film. Aber dieser Satz, ich bin gekommen, um zu hören, hatte damals bei mir wie eine Bombe eingeschlagen. Und ich wollte, er hätte mein Leben noch mehr geprägt. Ich kenne Suses Blick, wenn ich in Gesprächen das Ruder an mich reiße, den Dirigentenstock raushole und den Takt der Unterhaltung bestimme. Ich muss nicht immer predigen, das stimmt. Da hat sie recht. Und manchmal bin ich auch tatsächlich des Redens müde geworden. Und manchmal fliehe ich sogar innerlich. Neulich saßen wir in einem Garten bei einer idyllischen Kaffeetafel mit Verwandten. Wir hatten uns alle lange nicht gesehen und tauschten uns über alle möglichen Themen aus, auch über schwierige. Und ich hatte den Eindruck, dass ein Ehepaar von mir als Pastor erwartete, dass ich ihnen in einer Frage eine gute Hilfestellung bieten könne. Und die dargestellte Situation überforderte, ehrlich gesagt, meine Fähigkeit, in dieser Problematik einen guten Rat zu geben, und so hörte ich einfach nur zu. So stellten wir Fragen und hörten zu. Und die Themen wechselten dann auch wieder, und als wir auseinandergingen, bedankte sich die junge Frau, eine Asiatin, auf Englisch bei mir und sagte, ich könne gut zuhören. In Ermangelung von Ratschlägen war das also die bessere Variante. Es ist gut, Fragen zu stellen. Ich weiß nicht, ob du dich gerne mit jemandem unterhältst, der stundenlang redet, ohne Luft zu holen, dich nicht zur Toilette gehen lässt oder dir zugesteht, selbst einmal etwas zu sagen oder wenigstens eine Frage zu stellen. Natürlich meinen es solche Leute nicht böse. Aber ihr Gespür für den anderen ist sehr gering. Und sie merken nicht, dass die gesamte Aufmerksamkeit komplett für sich beanspruchen. Sie sind so drin in ihrem eigenen Erleben, in ihren Problemen, in ihren Abenteuern, in ihren Plänen, dass sie nicht die innere Ruhe haben, sich in den anderen Menschen hineinzuversetzen und auch ein offenes Ohr für sie zu haben. In Fragen eines Standpunktes und der Vertretung eines Standpunktes sind manche von der Rechtmäßigkeit ihres eigenen so überzeugt, dass sie schlichtweg nicht mehr die Fähigkeit besitzen, überhaupt eine andere Meinung aufzunehmen, geschweige denn anzunehmen. Die meisten von diesen Menschen meinen es wirklich gut, aber sie werden nicht als wirklich angenehme Zeitgenossen wahrgenommen. Es gibt natürlich auch die, die unsicher sind, die zu unsicher sind, um Fragen zu stellen. Man braucht nämlich ein gewisses Selbstvertrauen dafür. Wisst ihr, Fragen sind wie so ein Gateway ins Herz des anderen. Manchmal sogar wie ein Schweißbrenner zu einem inneren Panzerschrank. Aber wer sich einmal Zugang verschafft hat, muss auch damit klarkommen, was er vorfindet. Manchmal traue ich mich nicht, Fragen zu stellen, weil ich Angst habe, was ich da vorfinden kann. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn man etwas entdeckt hat, wovon man leidenschaftlich überzeugt ist, dass es den anderen Menschen gut tut, Gutes bringt, dann ist es gar nicht so leicht, den Mund zu halten. Ungefähr so, als wenn Alexander Fleming, sagt euch der Name etwas, das ist der, der das Penicillin erfunden hat oder erforscht hat. Und als er rausbekommen hat, dass es wirkt, könnte sich keiner vorstellen, dass er erstmal in den Garten gegangen ist, um seine Rosen zu schneiden oder um in Ruhe erstmal die Tageszeitung zu lesen, sondern er musste das mitteilen. Ist doch logisch. Menschen, die davon überzeugt sind, dass das Evangelium eine wirklich gute Nachricht ist, verspüren den inneren Drang, es zur Sprache zu bringen. Und dieser Drang wird noch stärker, wenn sie sogar von höchster Stelle den Auftrag dazu bekommen haben. Für den, der mit Gott eine lebendige, eine tiefe Beziehung entwickelt hat, ist es fast schon ein Vergehen, es für sich zu behalten. Der, dessen Leben sich wirklich verändert hat, verspürt diesen dringenden Wunsch, es seinem Nächsten mitzuteilen. Für entschiedene Christen ist die biblische Wahrheit von großem Gewicht. Und in einer Zeit, in der der Wahrheitsbegriff immer mehr an den Rand gedrängt zu sein scheint, stehen viele von ihnen für andere christliche Fraktionen zu der Verteidigung dieser Wahrheit bereit. Einerseits zu Recht. Wenn es so etwas wie die geoffenbarte Wahrheit gibt, dann ist es nicht nur eine Beleidigung für Gott, sie links liegen zu lassen. Wenn die Gesellschaft nämlich auf der einen Seite die biblische Sicht von Ehe und Sexualität spöttisch belächelt, auf der anderen Seite aber mit den Folgen von Teenager-Schwangerschaften, Schwangerschaftsabbrüchen, sexuell übertragbaren Krankheiten fertig werden muss, dann können wir nicht still auf unseren Stühlen sitzen. Die Fehlentwicklung der Gesellschaft treibt manche dazu, lieber mal eine eilige Pressemeldung abzusetzen, als sich dann in behäbigen, weitschweifenden Konferenzen zu ergehen. Als evangelikale Christen haben wir die Moderne zwar mitgeprägt, sind aber gleichzeitig auch stark von ihr beeinflusst worden. Und deswegen ist es für viele von uns weitaus angenehmer, den Kampf um die Wahrheit mit ausgeklügelten Aussagenlogiken aus der Ferne zu führen, als uns irgendwie in den argumentativen Nahkampf zu stürzen. Wenn wir mal genau hinschauen, nur sehr zurückhaltend ist in den vergangenen Jahren das Wort Dialog in den evangelikalen Sprachgebrauch aufgenommen worden. Denn was entschiedene Christen zutiefst verabscheuen, ist ein Nebel der Beliebigkeit in Fragen der Lehre. Und für Ausflüge in moralisch zwielichtige, danke, das Licht ist noch an, zwielichtige Gefilde sind wir nicht zu haben. Wenn wir etwas zu bieten haben, dann ist es Glaubensgewissheit und nicht eine Talkrunde über den Grad des Zweifels. Das Problem ist nur, dass hinter all dieser Gewissheit, hinter der scheinbaren Gewissheit, Angst steckt. Und wer Angst hat, der redet viel. Und wir fürchten uns davor, die Wahrheit zu verlieren. Jedenfalls die, so wie wir sie verstehen. Aber oftmals handelt es sich bei näherem Hinsehen gar nicht um Wahrheit, die unbedingt auf einer biblischen Autorität beruht. Es sind Wahrheiten, die von einer evangelikalen Subkultur dazu erklärt worden sind, weil sie sich anmaßt, nämlich über richtig und falsch entscheiden zu dürfen. Und wir dürfen nicht vergessen, vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. In 1. Johannes 4, Vers 18 steht, Furcht gibt es nicht in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Angst ist ein schlechter Ratgeber, sagt man. Dazu gehört auch die Angst, die Wahrheit könnte mir irgendwie durch die Finger gleiten. Und es geht auch noch um eine andere Angst, nämlich um die Angst, dass wir unsere Heiligtümer verlieren. Wir sehen unser christliches Erbe in Gefahr. Und das rasche Wachstum, auch hier in der Bundesrepublik, des Atheismus und anderer Religionen in unserem Land, geht nicht spurlos an uns vorüber. Auf der anderen Seite müssen wir hilflos mit ansehen, wie Presse, Medien kontinuierlich gegen das Christentum anstürmen und es als überholt verunglimpfen, dass es zu zerschlagen und abzuschaffen gilt. Und dem entgegenzutreten, versuchen wir, unsere Meinung lautstark zu vertreten. Aus unserer Sicht vielleicht der einzige Weg, um überhaupt noch gehört zu werden. Aber ein lautstarkes Herausschreien schreckt Menschen eher ab. Wir als evangelikale Christen des 21. Jahrhunderts dürfen uns von jemandem eine Scheibe abschneiden. Und ihr wisst schon von wem. Von Jesus. Gespräch ist so viel effektiver. Schon als Jesus das erste Mal in Erscheinung tritt, wir haben es vorhin im Schriftwort gehört, verblüfft er die Zuhörer mit seiner Weisheit im Alter von 12 Jahren. Da sind Kinder bei uns, glaube ich, im Kindergottesdienst. Die Vorstellung ist natürlich naheliegend, dass er vor den Erwachsenen stand und sie Dinge des Lebens lehren durfte. In Wirklichkeit hat Jesus aber nicht nur Fragen beantwortet, sondern genauso viele Fragen gestellt und den Antworten der anderen gelauscht. In Lukas 2, Vers 46 und 47 lesen wir: Endlich nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die dabei waren, staunten über die Klugheit seiner Antworten. Also Jesus rauschte nicht durch Palästina und hielt irgendwie hochtrabende Reden aus luftigen Höhen. Er sprach auch nicht so, dass man ihm gar nicht zuhören wollte, sondern er sprach mit einer Autorität, dass es seinen Gegnern manchmal die Sprache verschlug. Aber er warf nach guter rabbinischer Art ebenso immer wieder Fragen auf und regte die Menschen zum Nachdenken an. Er gab auch nicht alle Antworten vor, sondern er half seinen Zuhörern selbst, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Ich denke, Jesus war der vollendete Gesprächspartner. Er stellte genau die richtigen Fragen und brachte das Gespräch immer auf die entscheidende Bahn. Wenn wir mal die Evangelien durchlesen, sehen wir, wie für viele eine Unterhaltung mit Jesus der Startpunkt zu einem neuen, zu einem besseren Leben war. Sogar am Kreuz hat er noch Zeit für ein Gespräch mit einem verurteilten Straftäter. Und am Ende verließ er diese Welt mit einer schwerwiegenden Frage auf den Lippen. In Markus 15, Vers 34 lesen wir: Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fragen und Wissbegierde sind Kennzeichen einer selbstbewussten Gemeinde. Und wer sich dessen sicher ist, was er weiß, der kann sich auch ruhig fehlendes Wissen eingestehen. Wenn wir es nie fertig bringen, andere nach ihren Ansichten zu fragen und auch ihre Antworten zu hören, haben wir das Vorbild des neutestamentlichen Dialogs nicht verstanden. Weder Paulus noch Petrus würden diesen Zustand gutheißen. Übrigens, Gott selbst ließ 2 wichtige Bücher im Alten Testament mit einer Frage enden. Sie sind zu finden in den kleinen Propheten, das heißt am Ende des Alten Testamentes. Es ist so, das eine ist das Buch des Propheten Jona und das andere das Buch des Propheten Nahum. Beide enden mit einer Frage. Fragen zu stellen wirkt sich doppelt positiv aus. Zum einen lernen wir unseren Dialogpartner kennen und geben dem Gegenüber zugleich auch Anstoß, über das Gesagte, über sich selbst nachzudenken. Und zum anderen kommen durch dieses Nachfragen bei einem selber und bei dem anderen heilsame Prozesse in Gang. Und die Herausforderung für uns besteht darin, uns den an der jeweiligen aktuellen Diskussion zu beteiligen. Warum? Um göttliche, biblische Sichtweisen beisteuern zu können. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass es niemanden interessiert, was die Christen zu heutigen Themen zu sagen haben. Die Leute in Anführungsstrichen da draußen wollen nach wie vor hören, was Christen zu einer Vielzahl von aktuellen Themen denken, zu sagen haben. Und schon allein deswegen, weil die Politik scheinbar immer weniger bzw. so viele verschiedene Lösungen für bestimmte Themen anzubieten hat. Im 18. und 19. Jahrhundert machten evangelikale Christen sowohl in Großbritannien als auch in den Vereinigten Staaten diese Art der Gesprächsbeteiligung zu ihrer Stärke und waren ganz selbstverständlich, und das wünsche ich mir so, dass wir ganz selbstverständlich am geistlichen, am sozialen, am wirtschaftlichen und am politischen Leben unserer Nation beteiligt sind. Ein glaubwürdiger christlicher Glaube braucht sich vor der öffentlichen Debatte nicht zu fürchten. Wir müssen da keine Angst haben. Rob Bell, ein einflussreicher Pastor aus Michigan, sagt, die Welt um uns herum verändert sich und der christliche Glaube ist nur lebendig, wenn er zuhört, eine neue Gestalt findet, sich erneuert, wenn er ablegt, was den Zugang zu Jesus verstellt. Und Luis Palau, ein argentinisch-US-amerikanischer Prediger, führte mehrere Gespräche mit einem ranghohen chinesischen Politiker. Die Unterhaltungen wurden sogar in einem Buch veröffentlicht. Es trug den Untertitel »Ein wohlwollender Dialog zwischen einem Atheisten und einem Christen«. Und dieses Buch wurde in China zu einem Bestseller. Was haben wir als Kirche, die Jesus verkörpert, einer Kultur zu bieten, die im Werteverfall taumelt? Haben wir nicht die Möglichkeit, in den Diskussionen von heute, in den entscheidenden Themen, wo es um Vertrauen, wo es um Hoffnung, wo es um Respekt geht, wo die auf der Tagesordnung stehen, dort biblische Sichtweisen zu platzieren? Wenn uns die Sicherheit und vielleicht auch die Energie fehlt, der Gesellschaft um uns herum intelligente Fragen zu stellen, dann fallen wir immer wieder in unsere typische Haltung zurück. Wir werfen von der sicheren Kanzel mit gewichtigen Ratschlägen um uns und stoßen letztlich damit die Welt vor dem Kopf im Namen der Liebe. Der Krieg gegen Kultur und Gesellschaft ist weder wirklich produktiv, noch finden wir im Neuen Testament hierfür ein Vorbild. In der Urgemeinde gab man sich viel Mühe, der Sünde entgegenzutreten, zu Recht. Aber zugleich waren die ersten Christen sehr darauf bedacht, die Kultur für Christus zu gewinnen. Weihnachten, Ostern und der Sonntagsgottesdienst waren ursprünglich heidnische Feste. Die Kirche macht auch nicht davor Halt, die Sprache zu entführen. Die Worte Logos, Evangelium, Erlösung und selbst das Wort Kirche sind nicht neu erfunden worden, sondern umgedeutet worden. Ich möchte uns ein Zitat aus dem ersten CBF-Kurs weitergeben, der vor zweieinhalb Wochen begonnen hat, Schritte durch das Johannesevangelium. Da sagt Rainer Klinner, der Leiter der Bibelschule in Fritzlar, wir bezeichnen die Geschichtsbücher des Neuen Testamentes als Evangelien. Die ursprüngliche, im griechischen Neuen Testament auch so erhaltene Überschrift lautet schlicht Kata Johannae, gemäß Johannes. Welch einen Klang hatte in der antiken Welt der Begriff Evangelium. Der griechische Begriff Euangelion, meinte in seiner ursprünglichen Bedeutung Lohn für die Überbringung einer guten Botschaft. Daraus wurde im Laufe der Zeit die Bedeutung gute Botschaft oder Siegesnachricht. Im griechisch sprechenden Römischen Reich, also man hat Griechisch gesprochen im Römischen Reich, bekam dieser Begriff einen religiösen Klang. Der römische Kaiser nämlich wurde als Heilsbringer und schließlich auch als Gott verehrt. Und die Ankündigung seiner Geburt und seiner Thronbesteigung wurden als Euangelion propagiert. Im Jahre 1898 wurde von einer deutschen Expedition in Frien, einer alten Stadt in Kleinasien, eine steinerne Tafel mit folgender Inschrift gefunden. Dieser Tag hat der ganzen Welt ein anderes Aussehen gegeben. Sie wäre dem Untergang verfallen, wenn nicht in dem nun Geborenen für alle Menschen ein gemeinsames Glück ausgestrahlt wäre. Richtig urteilt Wer in diesem Geburtstag den Anfang des Lebens und aller Lebenskräfte für sich erkennt, nun endlich ist die Zeit vorbei, dass man es bereuen musste, geboren zu sein. Von keinem anderen Tag empfängt der Einzelne und die Gesamtheit so viel Gutes als von diesem allen gleichgültigen Geburtstage. Unmöglich ist es, in gebührender Weise Dank zu sagen für die so großen Wohltaten, welcher dieser Tag gebracht hat. Die Vorsehung, die über allem im Leben waltet, hat diesen Mann zum Heile der Menschen mit solchen Gaben erfüllt, dass sie ihn uns und den kommenden Geschlechtern als Heiland gesandt hat. Aller Fehde wird er ein Ende machen und alles herrlich ausgestalten. In seiner Erscheinung sind die Hoffnungen der Vorfahren erfüllt. Er hat nicht nur die früheren Wohltäter der Menschheit übertroffen, sondern es ist auch unmöglich, dass ein größerer käme. Der Geburtstag des Gottes hat für die Welt die an ihn sich knüpfenden Freudenbotschaften Euangelion heraufgeführt. Diese Inschrift stammt aus dem Jahre 9 vor Christus und bezieht sich auf den Geburtstag von Kaiser Augustus. Einige Jahre später wird Jesus Mensch und mit ihm kommt Gottes Euangelion. Das Neue Testament ist ein Lexikon voller geborgter Wörter und Ideen. Wenn wir als Evangelikale leidenschaftlich für die Wahrheit eintreten, legen wir oft nicht ohne Stolz eine gewisse Streitlust an den Tag. Eine, die uns manchmal von anderen unterscheidet. Aber ich möchte die Frage stellen, ist diese Haltung biblisch? Natürlich wollen wir nicht von vornherein unfreundlich sein. Aber vielleicht sind wir ängstlicher und lustloser in Bezug auf Wahrheit, als wir zugeben wollen. Wenn man sich überlegt, wie schwierig es gewesen sein muss, griechische Termini, also griechische Worte und römische Gebräuche mit christlichen Inhalten zu füllen, wird uns vielleicht bewusst, welcher Aufgabe wir uns gegenübersehen, wenn unsere heutige Gesellschaft sich mit der Wahrheit beschäftigen soll. In unseren Verkündigungen, in unseren Predigten und Zeugnissen müssen wir unsere Selbstgefälligkeit ablegen. Wir dürfen den Menschen nicht länger nur das sagen, von dem wir denken, dass sie es hören wollen. Sie müssen das erfahren, was sie wirklich brauchen. Und dazu gehört auch, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie Menschen heute hören. Ich habe vorgestern in Jesus.de einen Beitrag gefunden. Das Bild kann ich euch leider nicht veröffentlichen, weil ich nicht weiß, wie die Rechte sind. Da standen einfach eine Gruppe von Männern um eine Feuertonne rum. Hatten alle so einen tollen Maurerspachtel und da drinnen brannte ein Feuer und auf diesem großen Kranz lagen verschiedene Köstlichkeiten, die man erhitzen konnte, grillen konnte. Und der Artikel war überschrieben mit Kirche an der Feuertonne. Heiße Platte, kühles Bier und tiefe Gespräche. Eine innovative Art, Glauben persönlich und gemeinsam zu leben. Da ist ein Ostfriese nach Bayern gezogen und hat dort seine Lebensart mitgebracht und hat die Leute begeistert. Inzwischen haben sie 2 Feuertonnen im Garten stehen und haben so etwas wie bei uns hier und Männer machen Feuer. Und kommen bei heißer Platte, kühlem Bier in tiefe Gespräche und erreichen Herzen, die vielleicht sonst nie erreicht worden wären. Oder Menschen ziehen die 10 Gebote in Betracht, wenn sie auf eine zeitgemäße Art erklärt werden und auf alltägliche Beziehungen angewandt werden. Lassen wir uns da neu inspirieren. Lassen wir uns auf einen Dialog ein, dann bleibt unser Gegenüber die Würde einer selbstorientierten Entscheidung und er oder sie muss nicht sofort vollkommen überzeugt sein. In Apostelgeschichte 2, Vers 28 lesen wir, Agrippa entgegnete Paulus, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst. Das sagte ein Oberhaupt. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Christsein im steten Dialog stellt eine hohe Anforderung an die Ortsgemeinde dar. Es bedeutet nämlich nicht nur, anders zu predigen oder den Gottesdienst irgendwie anders zu gestalten. Es bedeutet nämlich, anders zu denken. Unser Selbstverständnis und das Tun, das daraus erwächst, werden sich grundlegend verändern müssen. Nur eine dialogorientierte Gemeinde kann ein wirkliches, lebendiges Zeugnis sein. Ohne ständigen Austausch mit der Welt, die sie umgibt, kann sie nie völlig verstehen, wer das ist und wie die Menschen sind, denen wir das Evangelium, Euangelion Gottes sagen wollen. Gemeinde kann gedeihen, wenn wir es uns zur Aufgabe machen, selbstbewusste Gesellschaftsveränderer in die Welt zu senden oder selber zu sein. Diese, ich nenne sie mal Pioniere, kennen sich selbst gut genug, um an den Diskussionen um sie herum teilnehmen zu können, ohne ihre Identität in Christus zu verlieren. Nur wenn wir uns das Ziel setzen, lernende Gemeinschaften zu werden oder zu sein oder zu bleiben, werden wir die Vitalität der Christen im Neuen Testament wiedererlangen. Ich bin gekommen, um zu hören. Ein dialogorientiertes Christentum kann Jesus Christus glaubwürdig verkündigen. Nicht, weil es auf alle Fragen in allen Zeiten alle Antworten parat hat, sondern weil es den Geist des besten Gesprächspartners auf Erden, Jesus, verkörpert. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt.